Er ist einer der bekanntesten Kriegsreporter im deutschsprachigen Raum. Er schreibt Bücher und gilt als Experte für Nahost, Irak und Iran. Der Ulrich Tilgner. Im Gespräch mit Nicole Meyer im Stadttalk vom 2. Mai aus der Colmain Book Bar.
Hat hier noch Bagdad, das ist ja so der Krieg gsi, wo sich uns allen ihres Gesicht so richtig eingebrannt hat. Im Irakkrieg sind gegen die 200 Journalisten ums Leben gekommen. Ihnen ist bisher, so viel ich weiß, noch kaum etwas Ernsthaftes passiert. Wie viele Leben haben Sie?
Also es sind ja nicht im Krieg 200 Menschen ums Leben gekommen, sondern im Irak. Und das sagt ja auch alles, weil der Krieg selbst war ja nur ein Ereignis von gut 14 Tagen. Und das eigentlich Schlimme auch für die Bevölkerung dort hat es ja erst hinterher gegeben. Und die ganze Geschichte ist ja bis heute noch nicht zu Ende. Also wenn Sie sich überlegen, dass in den vergangenen 14 Tagen vielleicht 200 Menschen bei Kämpfen zwischen Polizisten und Demonstranten ums Leben gekommen sind, also nur in den vergangenen 14 Tagen, dann kann man sagen, die ganze Sache ist noch nicht zu Ende. Lesen tun wir ab und zu was hier in den Zeitungen, wenn große Bomben explodieren, also sagen wir über 15, 20 oder 30 oder 40 Tote. Aber so diese tägliche Konfrontation, die es nach wie vor gibt, von der erfährt man kaum etwas. Und in diesem Zusammenhang sind eben auch 200 Kolleginnen und Kollegen erschossen und ermordet worden. Zum Teil war es während des Krieges, zum Beispiel ist ein Freund von mir von Al Jazeera, das ist ein arabischer Sender, für den hat er dann gearbeitet, getötet worden von den Amerikanern. Ich war vor 6 Wochen im Sender in Katar, das ist ja ein arabischer Sender in Katar, und da sagte dann bei einer Rundführung für eine Schweizer Gruppe, hieß es dann, ja, da ist dann der Sender angegriffen worden. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, man hat ihn gezielt umgebracht. Und dann sagte die Frau, die diese Führung da gemacht hat, ja, da hinten liegen noch die Sachen, die wir von ihm haben. Und da konnte man in dem Stahlhelm genau sehen, den Ein- und den Ausschuss. Also der Kollege ist durch einen Kopfschuss ermordet worden, würde ich sagen, von amerikanischen Soldaten. Er stand auf dem Dach des Hauses seines Senders. Und wenn dann ein Loch hier und da am Stahlhelm ist, dann hat man ganz offensichtlich sehr gezielt geschossen. Und das sind aber nur ganz wenige gewesen. Ich glaube, es waren insgesamt 12 vielleicht. Aber hinterher, da ging es dann los. Und es sind ja in der Regel auch irakische Kollegen, die getötet wurden. Es sind Kameraleute, also die Kameramänner oder die Kamerafrauen.
Einfach, weil sie näher das Geschehen annehmen, oder?
Nein, weil sie ja viel gefährdeter sind, als sie haben nach mehreren Leben bei mir gefragt. Also ich bin Korrespondent und stehe dann hinter den Hausecken und muss nicht die Aufnahmen vor den Hausecken machen. Es reicht ja, wenn ich mir das kurz anschaue, dann weiß ich ja, worum es geht. Und dann sehe ich es ja hinterher nochmal am Schneidetisch, was der Kollege, ich arbeite in der Regel, weil das ja Leute sind von dort mit Männern zusammen, also Frauen haben es noch nicht geschafft, als Kamerafrauen dort zu arbeiten. Die Mehrheit sind ja heute Kolleginnen. Also bei den Journalisten sind die Mehrheit im Orient Frauen, kann man auch sagen, warum, weil die Frauen schlechter bezahlt werden. Und die haben auch nicht diesen Druck, durch ihre Familien Geld zu verdienen. Also der Journalismus ist eigentlich eine sehr begehrte Sache auch dort. Dort wird ja noch viel direkter als hier berichtet, zum Teil. Und dann schlägt man diese Laufbahn ein, Frauen machen Karrieren und Journalisten verdienen nun nicht so wahnsinnig gut. Und dann kommt es eben dazu, dass es mehr Frauen als Männer gibt, weil die Verwandten sind dann doch eben sitzen im Bazar und warten darauf, dass sie dort die Geschäfte machen.
Gleich nochmal zurück zu Ihnen, vielen Leben oder mehreren Leben. Irgendetwas müssen Sie ja doch richtig machen, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass Sie eben noch da sind.
Ja, ich glaube, das ist wie in allen anderen Berufen. Das muss man ja auch mal vergleichen, wenn jemand auf dem Hochbau arbeitet und sitzt dann da, ich weiß nicht, in einem Haus auf 150 Metern Höhen und läuft dann da auf irgendwelchen Stahlträgern lang, dann darf er nicht daneben treten, sonst würde er nicht mehr leben. Also das ist das Erste, man darf keine richtigen Fehler machen. Aber zum anderen muss man auch wissen, wie man sich verhält. Also ich bin eigentlich ein sehr furchtsamer Mensch und liebe es nicht, mich in unnötige Gefahr zu begeben. Also manchmal lässt sich das nicht verhindern, dann hat man ja aber auch die gleiche Gefährdung, also ich gehe mal davon aus, dass ich dann die gleiche Gefährdung habe wie Leute, die dort leben. Es gab eine sehr interessante Geschichte noch vor dem Ausbruch oder vor dem amerikanischen Angriff auf Irak im Jahre 2003. Da hat der deutsche Botschafter in Bagdad alles daran gesetzt, dass ich das Land verlasse. Die wollten einfach nicht, dass Ausländer über diesen Krieg berichten. Und da hat er dann auch gesagt, ja, und bei den Irakern wird dies und das und jenes passieren. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin dann hier in Bagdad und wenn so vielen Leuten etwas passiert, dann kann es sein, dass mir auch etwas passiert. Zum Beispiel erzählte der Botschafter damals noch, die Giftgasvorräte, Saddam Hussein hatte keine mehr, werden in Wagen der Müllabfuhr durch Bagdad gefahren. Und wenn dann solch ein Müllwagen getroffen wird, dann sind sie dran. Da habe ich gesagt, ja, da muss es wohl so sein. Aber es gab eben kein Gas. Das Gefährlichere war eigentlich, dass man mich mit einem Antigasmittel mit Atropin versorgt hat auf einem Lehrgang der Bundeswehr in Sonthofen. Und Atropin wirkt nur 20 Minuten. Also das ist so eine Art Beruhigungspille gewesen. Also ich dachte, wenn es dann einen Gasangriff gibt, denn ich wusste natürlich auch nicht, ob Saddam Hussein Giftgas hat oder nicht. Wenn es einen Gasangriff gibt, dann habe ich ja Atropin. Und hinterher sagte mir jemand, ja, das Atropin hilft für 20 Minuten, dann muss man sich in einem Militärlazarett weiter behandeln lassen. Aber ich wusste natürlich nicht, was da hätte passieren können. Also das sind auch so Sachen, aber ich war gefährdet, weil die Vorkehrungen einfach nicht ausreichten. Und ich finde es nach wie vor etwas merkwürdig, dass man dann geschickt wird von einem Sender, hat Atropin und denkt so, das ist das Mittel gegen Giftgas, aber es hilft nur 20 Minuten.
Sie haben ja letztens auch in einer Dokumentation gesagt, Ihren Wert als westlicher Journalist liege als Entführungsopfer bei etwa 2 Millionen Dollar.
Ja, das stimmt. Ja, das also das liegt auch, also es ist ja so, die 2 Millionen kann ich natürlich schwer beweisen, aber es gibt eben Kollegen, die das recherchiert haben und man geht davon aus, dass die Regierungen der betroffenen Staaten in der Regel 2 Millionen Dollar bezahlen. Und das hat sich rumgesprochen. Also ich bin ja nur wertvoll, weil irgendwelche Regierungen, sei das jetzt in Bern oder Berlin oder vielleicht würden sie sich das in meinem Fall teilen. Also das, irgendwie muss es ja funktionieren. Ja, aber Regierungen bezahlen. Sie sagen dann hinterher immer mehr, wir haben nichts bezahlt oder heute sagt man, wir äußern uns nicht dazu, damit er nicht doch irgendwann aus Dokumenten rauskommt, dass gezahlt wurde. Und dann hat ein Sprecher gesagt, wir haben gar nicht gezahlt, dann hat er gelogen. Also sagt man nichts mehr dazu. Das ist ja nicht nur bei Journalisten so, das war ja auch bei diesen zwei Polizisten aus Bern so oder diesem Pärchen, was da durch die Gegend gefahren ist in einem Reisebus, in eine Gegend, in die man einfach nicht fährt. Also als ich gehört habe, wo die lang gefahren sind als Touristen, da habe ich gedacht, denen fehlt irgendetwas. Und als ich gehört habe, dass das Polizisten sind, da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und als ich gehört habe, dass das Schweizer Polizisten sind, da wollte ich so nicht mehr glauben. Nein, das.
Ja, die Frage ist ja auch noch auf meiner Liste gestanden. Und zwar, weil Sie sagen ja unter anderem als Prävention gegen die Entführung, ist es auch wichtig, immer mit Stammesleuten eigentlich unterwegs zu sein, oder? Und ich glaube, die Schweizer Polizisten haben das auch für sich in Anspruch genommen, dass sie mit den jeweiligen Stammesvertretern unterwegs
sind. Die sind allein in ihrem Auto gewesen. Und sie sind von Leuten in der Gegend gewarnt worden, dass sie da hinfahren. Sie haben eine Reiseroute gewählt, die sie nicht wählen sollten. Und ist natürlich völlig klar, wenn ich allein durch die Gegend fahre, bin ich gefährdet. Aber wenn ich da jemanden aus der Gegend bei mir habe, das habe ich gesagt in einer Doku, das war ja nicht eine Dokumentation, die ich gemacht habe, sondern ein Film über meine Arbeit im Irak, glaube ich. Der ist jetzt gelaufen. Und dort war nämlich auch interessant, da haben wir Geleitschutz gehabt von einer Stadt westlich von Bagdad, von Fallujah nach Ramadi, von Stammeskriegern. Also ich habe das gar nicht gewusst und dann fuhren Polizeiautos hinter uns her und dann habe ich gedacht, naja, ob wir da jetzt hinkommen, ob die uns dann nicht doch irgendwann stoppen. Und dann sagte der Mann im Wagen, also das war unser Begleiter, der sagte dann, nein, nein, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, die Polizisten sind von uns. Also die Kurden haben ihre Polizisten, die Sunniten haben ihre Polizisten und die Schiiten haben ihre Polizisten. Das sind Leute aus den Regionen, aus den Stämmen. Bei den Soldaten ist das anders. Die werden oft eingesetzt in anderen Landesteilen. Aber die Polizisten werden in ihrem Heimatgebiet eingesetzt und sind dann die Polizisten für die Leute dort vor Ort. Werden aus Bagdad bezahlt, aber haben eigentlich den Auftrag, gegen Leute aus Bagdad etwas zu tun. Also das ist schon kompliziert. Und wenn sie da nicht Ja, und wenn sie da nicht die richtigen Kontakte haben, das müssen nicht unbedingt Leute von den Stämmen sein, das müssen Leute von dort sein, die sich auskennen, das muss immer von einer Partei sein. Was ich Kollegen und Kolleginnen auch vorwerfen würde, und das ist auch eine Kritik, wenn sie nur noch mit Soldaten unterwegs sind. Also wenn man mit Amerikanern etwas machen will, dann kann man nur noch mit der amerikanischen Armee unterwegs sein. Aber sie können genauso mit der irakischen Armee unterwegs sein, sie können mit Zivilisten unterwegs sein, aber sie müssen immer mit irgendeiner Gruppe sein. Und in diesen Gebieten, in denen die Stämme herrschen, können sie ohne das Gastrecht eines Stammes oder die Einladung eines Stammes überhaupt nicht operieren.
Und wie können Sie denn einschätzen, ob Sie denen können vertrauen oder nicht, wenn Sie denn ins Auto sitzen?
Also erst einmal zählt das Gastrecht extrem viel. Wenn Sie eingeladen sind, und das ist also das Formale ist immer, wenn man Ihnen einen Schluck Wasser anbietet. Das klingt zwar komisch, also solange Sie da nur Tee oder Kaffee kriegen, ist das noch normal. Aber wenn Sie einen Schluck Wasser kriegen, also ein Glas Wasser Ihnen angeboten wird, dann wissen Sie so, jetzt gehört man dazu. Und das gilt so 72 Stunden. Und dann greifen, ja, aber dann ist es auch so, dass Gegner das respektieren müssen, weil sie wissen, wenn mir was passiert, treten die Leute, die mir das Gastrecht gewährt haben, an. Also die werden kämpfen zu meiner Verteidigung. Und ob die mich mögen oder nicht, das spielt keine Rolle.
Was hat es denn mit dem Wasser auf sich?
Ja, das ist eben, Wasser gibt es in der Wüste nicht ganz viel. Und das ist das, was man so traditionell einem Gast, wenn man sagt, das ist der Gast, dann kriegt er ein Glas Wasser. Dann gehört er dazu irgendwie. Aber eben auf Zeit. Also das Stammesrecht ist ja eigentlich so, dass Gäste, also Leute können auch das Gastrecht bekommen, die von anderen Stämmen verfolgt werden. Also theoretisch auch Kriminelle. Aber deshalb auch, glaube ich, die zeitliche Begrenzung von 72 Stunden. Und wenn Sie dann als Tourist meinen, Sie können da erst mal 3 Wochen sich zu Hause fühlen, dann machen Sie auch wieder einen Fehler. Also Sie müssen dann schon sehen, dass Sie irgendwann wieder weg sind. Aber eine bestimmte, weil das Gastrecht dann fehlt. Und dann, da können ja Leute, die etwas gegen Sie haben, genau auf diesen Moment warten, dann tun Sie es. Weil sie dann auch wissen, dann sagen die Leute, ja, da hat er nun überzogen, das ist auch sein Fehler.
Wie sind Sie denn eigentlich in das reingekommen? Haben Sie als Jungjournalist, als Junior irgendeinen Senior gehabt, haben Sie sich anhängen können? Oder,
ja, das oder ist ja eine ganz besondere Geschichte. Ich bin Journalist geworden, weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich sonst mein Geld verdienen konnte. Und das war in Deutschland.
Da gibt es lukrativere Jobs als Journalist.
Ja, das stimmt, aber die sind vielleicht auch langweiliger. Also ich habe Journalismus gelernt in Stuttgart in einem Praktikum als Student beim Süddeutschen Rundfunk. Dann bin ich zur dpa gegangen. Also ich habe das nicht gemacht wie in einem Volontariat, weil man so verteilt wird, sondern ich habe immer irgendwo gearbeitet, gekündigt und bin dann irgendwo anders hingegangen. Das war in den 70er Jahren, da funktionierte das noch. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte gern aus dem Orient berichten, weil ich mich mit dem immer beschäftigt hatte im Studium und wusste aber, wenn ich das jetzt über die normale journalistische Laufbahn mache, dann bist du damit 55. Und ich war aber noch nicht mal 30. Und dann habe ich praktisch dadurch den Mut auch gehabt zu kündigen, und bin damals nach Teheran gegangen. Also ich wollte da nicht in eine Krisenregion gehen, sondern da gab es die Islamische Revolution. Über die hatte ich ein Buch geschrieben, damals schon. Und dann habe ich gedacht, so, da willst du jetzt hin. Da willst du nicht nur drüber schreiben und drüber berichten, sondern ich möchte auch sehen, wie das wirklich funktioniert. Und so bin ich da reingekommen. Und das ist eigentlich auch mein Anspruch, dass ich über das berichte, was dort passiert. Und das ist eben eine Region, ich war da, glaube ich, gerade mal 6 Wochen oder 8 Wochen, da fing da schon wieder mal ein Krieg an. Und dann knallte es fürchterlich, ich saß in einem kleinen Kellerbüro und dann hatten die Iraker den iranischen Flughafen in Teheran angegriffen und ein Kollege berichtete noch von einem Putsch im Lande selbst.
Aber wenn Sie sagen, Sie sind auf Teheran gegangen, also hat schon ein Rundfunkanstalt Sie geschickt oder sind Sie als Freelancer einfach mit einem Ticket mal in Iran gereist?
Ja, ich bin immer in den Iran geflogen gewesen und es klingt nicht so. Also natürlich bin ich da einfach auch hingefahren, aber ich wusste, dass damals der Schweizer Rundfunk, RIAS, das ist der Vorläufer der heutigen Deutschen Welle in Berlin, die hatten eine Rundfunkanstalt, die waren von den Amerikanern bezahlt, und der Deutschlandfunk, also 3 große Sender, würden gern aus Teheran berichten, hatten aber keinen Berichterstatter mehr, weil der Korrespondent des Bayerischen Rundfunks zurückgegangen ist nach Deutschland, also nach München, weil seine Freundin sonst die Beziehung aufgekündigt hatte. Und diesen Mann kannte ich und da habe ich gesagt, ja, ich würde da ja gern hingehen eigentlich. Dann sagt er, ja, dann musst du nächste Woche anfangen. Dann bin ich nach Haus, also bin ich nach Stuttgart geflogen, habe bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur gekündigt und bin dann nächste, da hatte ich so viel freie Tage und Urlaub, das ging dann. Also dann konnte ich sagen, also ich kündige termingemäß und dann war das gleichzeitig mein vorletzter Arbeitstag, glaube ich. Dann war ich eine Woche später in Teheran und habe angefangen. Und man muss sein Handwerk dann wirklich von der Pike auf erlernen. Das geht nun gar nicht anders.
Und dort haben Sie sich aber auch können an erfahrene Journalisten vielleicht aus anderen Ländern an die Ferse hängen, oder?
Nein, es ist so, ich bin da Arnold Hottinger begegnet. Der hatte damals eine Plastiktüte in der Hand und wir waren im gleichen Hotel. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Journalist. Und da sagte er, der ist ja so gut 20 Jahre älter, sagte, ja, ich auch. Mit seiner Plastiktüte in der Hand. Und dann sagte ich, ja, ich weiß auch nicht, das ist aber so schwierig hier. Da sagte er, ja, ich gehe jetzt gerade zu einem, das war Herr Basergan, der wurde dann ein paar Wochen später Ministerpräsident. Ich kenne ihn schon seit 20 Jahren. Und da habe ich gesagt, ja, so muss man es offensichtlich machen. Und der hat ja auch eine Art gehabt, zu recherchieren und zu berichten, die ich nach wie vor für extrem gut halte. Und es ist ja einer der ganz wenigen, die so gearbeitet haben in der Region. Das ist im Übrigen auch ein Mann, der ja nur aus dem Gebiet berichtet hat. Ich hätte nach 3 Jahren auch auf die Philippinen, nach Nicaragua, nach El Salvador, also ich habe ja Angebote gehabt, irgendwo anders hinzugehen, nach dem Motto, der berichtet aus so einer Krisenregion, schicken wir ihn auch irgendwo anders hin. Und genau das habe ich nicht gemacht. Weil also dann kommen, ich habe ja diese Krisenreporter kennengelernt, die kommen dann an und haben eigentlich gar keine Ahnung, aber sagen, hier knallt es und dann wissen sie auch, wann sie auf Sender sind und dann lesen sich vorher noch die Mappe durch, die man ihnen mitgegeben hat und dann erzählen sie abends etwas und da kann nichts Vernünftiges rauskommen, würde ich sagen. Man muss sich schon ein bisschen auskennen in der Region dann.
Aber viele Redaktionen haben ja so ein Rotationsprinzip, oder? 5 Jahre da, 5 Jahre dort, dann wieder 5 Jahre auf der Zentrale. Haben Sie da nicht müssen gegen Widerstand kämpfen?
Nein, ich habe aufgepasst. Ich bin ja auch gewechselt. Also ich habe erst für die ARD gearbeitet, dann bin ich nach 4 Jahren zum ZDF gegangen und habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich schon so einen bestimmten Wechsel hatte, aber nicht der Orte, sondern der Leute, für die ich gearbeitet habe. Und es ist so, wenn Sie dann irgendwo mal sind, dann gelten Sie auch als skurriler Mensch und können auch dort bleiben. Also ich glaube, dass Sie in Leutschenbach ganz genau wissen, dass Sie mit mir in Mexiko gar nichts anfangen können.
Was ist denn eigentlich Faszination am Nahen Osten?
Dort passiert Weltpolitik. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn man sich anschaut, also ich finde das ja auch ganz gut, dass sich das jetzt alles ändert und auch die Konflikte dort, also das amerikanische Engagement geht zurück, die Amerikaner werden dort nichts mehr tun. Das heißt, auch wenn dann nochmal was passiert oder wenn wirklich großes Interesse besteht, kann ich da als Rentner auch hinfahren, weil ich ja dann kein Nachfolgericht habe. Niemand wird bereit sein, da noch jetzt Büros zu eröffnen. Also die Amerikaner, das hat Hillary Clinton gesagt, die ist ja zurückgetreten jetzt, aber das hat also die Administration in Amerika eigentlich deutlich gemacht, wir wollen dort keine Kriege mehr führen. Die Kriege in Afghanistan und in Irak haben zusammen oder kosten zusammen insgesamt 6.000 Milliarden Dollar. Das ist also 1.000 Jahre Schweizer Militärhaushalt. Also das muss man sich mal überlegen, also das ist 1.000 Jahre, das ist wahrscheinlich so viel, wie die Schweiz noch niemals in der öffentlichen Hand in ihrer Geschichte ausgegeben hat. Nur diese beiden Kriege und das hört jetzt auf. Das Öl, das weiß auch jeder, kostet über 100 Dollar und damit ist auch dieser amerikanische Versuch, den Ölpreis unten zu halten, gescheitert. Also die Amerikaner werden ja schwächer, der Ölpreis ist hoch, diese Region hat sehr viel Geld und regelt jetzt ihre Konflikte oder muss ihre Konflikte eigentlich selbst regeln. Das heißt ja nicht, dass dort nicht viel passiert. Ich habe ja am Anfang gesagt, im Irak gibt es jetzt Auseinandersetzungen mit Toten zwischen Polizisten und Demonstranten. Das ist ja nicht irgendeine Bombe, wie gesagt. Aber es gibt eben auch in Syrien den Krieg, es gibt jetzt Wahlen im Iran, es gibt in Afghanistan das ganz große Chaos. Also jetzt diskutiert die ganze afghanische Presse darüber, dass CIA-Agenten da mit Plastiktüten Geld an Stammesführer verteilt haben. Also das wirft man anderen vor, aber die Amerikaner haben es auch gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt in der NZZ stand, aber sie haben richtig mit Plastiktüten dort Geld verteilt. Also das muss man sich mal vorstellen. Und Also diese Länder werden so unruhig bleiben, aber der Westen hat gelernt, er schafft es nicht. Er wird sich zurückziehen.
Genau, in Ihrem letzten Buch beklagen Sie auch, dass sich der Westen den Fahrt mal dreht, zieht sich dann wieder zurück im Chaos und schafft es eigentlich nicht, die Zivilgesellschaften aufzubauen.
Ja, das ist, ich würde sagen, das ist eigentlich kein Wunder. Also es ist ja nicht, also gemeinhin meint man ja, man hat militärisch angefangen und ist militärisch gescheitert und hat es damit nicht geschafft, die Strukturen zu schaffen, dass hinterher neue, zivile, funktionierende Regierungen entstehen können. Ich würde sagen, es ist in Wirklichkeit umgekehrt. In Afghanistan kann man das auch zeigen. In Afghanistan sind ja kaum amerikanische Soldaten im Krieg im Einsatz gewesen. Das war die sogenannte Nordallianz, die hat die Taliban vertrieben. Die Taliban sind zu Fuß weggelaufen. Die sind zu Fuß über hunderte von Kilometern über die pakistanische Grenze geflohen und sind dann nach 5 Jahren wiedergekommen, weil der Westen diese 5 Jahre nicht nutzen konnte, um was Vernünftiges aufzubauen. Also ich habe im Jahre 2004 eine Dokumentation für das Schweizer Fernsehen gemacht, die hatte 3 Teile und lief zwischen Weihnachten und Neujahr, so als Serie. Und dort gab es Aufnahmen in Kabul, da sind die Four-Wheel Drives, also die Geländewagen der Hilfsorganisation, im Kreis herumgefahren und wir wurden von Leuten verhaftet, die einfach das Gewehr einem so vor den Bauch gehalten haben, gesagt, so mitkommen, und dann wurde uns die Kamera abgenommen und das war dann von USAID, also von der amerikanischen Regierungshilfsorganisation, und dann habe ich mich da so ein bisschen erkundigt und da hieß es, ja, hier arbeiten 1400 Hilfsorganisationen. Von dieser Arbeit konnte man aber schon 5 Kilometer weiter nichts mehr finden. Also die Schulen, also die Schüler hatten nicht mal Bleistifte und Papier. Also in dieser Dokumentation haben wir noch gezeigt, also dann war so eine Lehrerin, die sagte, können Sie dann nicht auch Ihren Schülern sagen, dass sie schreiben und da was machen sollen? Da klappte die ihre Burka hoch, guckte mich an und sagte, we have no paper and pen. Und bums war die Burka wieder unten und sie war wieder Lehrerin. Also das sagt ganz viel, dass also diese Leute, die hat nichts erreicht. Und das ist auch die Trumpfkarte der Taliban gewesen. Die konnten wiederkommen, weil die Leute oft in der ländlichen Region, die höchste Geburtensterblichkeit heute ist noch im ländlichen Raum in Afghanistan. Also ich war in einem Dorf als erster Ausländer und da erzählte mir der Mann, der uns dann zum Tee eingeladen hat, dass sein Sohn gestorben ist und dass der, nein, das war in einem, aber das war auch in einem anderen Gebiet nahe, in der Nähe, in einem afghanischen Dorf, dass der Vater, also der Großvater des Kleinkindes, was gestorben ist, nicht mal über den Tod informiert werden konnte, obwohl er nur 300 Meter entfernt lebt. Also die Schneemassen sind so immens, da kommt man gar nicht mehr durch, da ist man einfach abgeschlossen. Und da hat man weder Straßen gebaut, noch die Leute vernünftig versorgt. Die Projekte funktionieren nicht. Die Straßen in Afghanistan gibt es nicht zu den 50.000 Dörfern. Und die Taliban brauchen eigentlich nichts als zu warten und den Unmut der Menschen zu nutzen und dann die Jugend der Dörfer auszubilden. Und dann fängt sie an, gegen den Westen zu kämpfen, weil das zivile Projekt Hilfe gescheitert ist. Und im Irak war das ja auch so. Da hat man gedacht, die Amerikaner haben gedacht, wir erobern den Irak und dann wird alles gut. Also das ist ja der größte Irrglaube gewesen. Unter Saddam Hussein hatten die Leute in Bagdad eine bessere Stromversorgung als heute. Also 10 Jahre nach dem Sturz von Saddam Hussein, in einer Zeit, in der die irakische Regierung unendlich reich ist. Also Irak ist ein ganz, ganz reiches Land. Das schwimmt ja praktisch auf Öl. Und die haben 120 Milliarden Dollar Öleinnahmen. Und in Kurdistan, da gibt es allein 20 Shopping-Malls, also so im Stil von Kuwait. Da haben sie diese Einkaufszentren mit Rolltreppen und Indern, die da das alles sauber machen. Das ist ein Teil des Iraks, in Kurdistan. Und in Bagdad funktioniert nichts, weil die Leute so unendlich korrupt sind. Ja, und wer hat sie an die Macht gebracht? Die Verbündeten in Washington. Das sind nicht die Verbündeten Berns, aber immerhin die Verbündeten Berlins.
Also aus Krieg kann offenbar keine Demokratie entstehen. Aber,
nein, das, so würde ich das nicht sagen. Da muss man aufpassen. Aber im Orient würde ich sagen, wenn der Westen dort Krieg führt, gibt es keine Demokratie. Das heißt ja nicht, dass aus Krieg nicht Demokratie entstehen kann. Aber wenn der Westen im Orient Krieg führt, glaube ich, kommt keine Demokratie hinterher raus.
Die Frage ist, wie so ein bisschen mystisch, was hätte man denn dazu mal machen müssen? Die Frage ist mehr, ja, was kann man denn jetzt noch machen?
Ja, jetzt ist es eh zu spät. Also Sie können ja eigentlich nur die Geschichte zurückdrehen. Also man kann ja erkennen, dass in Afghanistan und auch im Irak Leute an die Macht kommen, die möglicherweise nicht an die Macht gekommen wären, wenn sie nicht diese westliche Hilfe gehabt hätten. Der Herr Karzai ist in Bonn auf einer Petersberger Konferenz ausgeguckt worden, Staatspräsident zu werden. Und dann liebt man ihn im Westen, also die Regierung lieben ihn und hassen ihn. Also das kann man auch in den Zeitungen sehen. 8 Wochen ist er der Darling des Westens und dann ist er wieder dieser korrupte, unfähige Politiker, der immer anders redet in Kabul. Also je nach Großwetterlage, und da muss man eben auch sagen, die Zeitungen machen dann eigentlich das mit, was die amerikanische Regierung auch macht, also global. Wenn er bei der amerikanischen Regierung gut gelitten ist, dann gibt es Artikel, er macht das ja, es klappt zwar nicht alles, aber irgendwie muss man sehen, irgendwie wird es gut werden. Wenn er kritisiert wird, dann sagt man Katastrophe, er hat den Karren in den Dreck gefahren. Also man wird, jetzt werden Sie sehen, in einem Jahr wird man sagen, Karzai ist das Unglück Afghanistans. Aber wer hat Karzai in die Position gebracht? Das waren die an der Petersberger Konferenz in Bonn teilnehmenden Nationen im Jahre 2001.
Macht Sie das eigentlich nicht zynisch, aus so Ländern zu berichten, die im Chaos versinken und irgendwie nicht mehr daraus rauskommen?
Ja, Zynismus ist natürlich was mir dann so privat ganz leicht über die Lippen kommt. Aber das hilft ja nun im Fernsehen nicht weiter, wenn man gefragt wird und ich sagen muss, ja, da sollen Sie mal in Moskau fragen oder sollen Sie mal in Berlin oder sollen Sie mal in Washington fragen. Die wissen genau, was da falsch gelaufen ist. Also Zynismus wird man... Also zynisch werde ich eigentlich nur, wenn jetzt Leute kommen und die sagen, es wird alles gut. Also das ist ja ein Phänomen. Sie kommen dahin, die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind irgendwie 30. Das sind so richtige Gutmenschen. Und die glauben an das Gute und wollen das auch und irgendwie kriegen die das nicht geregelt. Und da kann man dann nur Zyniker werden, weil die sagen, ja, wir machen, also da kommt einem so ein Schwall von Optimismus entgegen und dann denke ich immer nur, wartet mal ab, ihr werdet euch hier die Zähne ausbeißen, weil so einfach ist es dann letztlich doch nicht. Und da kann man zynisch werden, aber Zynismus, ich kann eigentlich nur traurig werden, also ich kann resignieren. Und ich habe auch keine Lust mehr, meinen Beruf auszuüben, weil das macht ja keinen Spaß. Also ich habe ja keine Lust, da immer nur so Hiobsbotschaften durch den Raum zu transportieren. Aber leider, also der Orient ist nun keine Erfolgsgeschichte, es sei denn, man sitzt in Dubai. Und das ist eine Sklavenhaltergesellschaft, sorry, aber da verdienen die Inder und die Pakistanis und die Filipinos, die da arbeiten, oder Nepalesen, verdienen in der Stunde $2. Und wenn sie den Mund aufmachen, sitzen sie am nächsten Morgen im Flugzeug und werden nach Hause geschickt. Also das sind nicht die modernen Gesellschaften, von denen man träumt. Diese ganzen Hochhäuser sind entstanden, weil die Bauarbeiter eben 70 Stunden arbeiten, 20 Kilometer weit weg in der Wüste, in Containern, in Schichten ihre Betten benutzen und keine Rechte haben. Das ist das Geheimnis auch von Kuwait. Und dann kommt das Geld, das Ölgeld dahin und da kann man Wahnsinnsprofite machen. Also da ist die UBS in der Bahnhofstraße nichts dagegen in Zürich. Da können Sie, wenn Sie da so eine Wohnung kaufen, da können Sie dann schon mal 300% machen, so in 12 Monaten. Also, aber das Geheimnis dieser Gewinne sind die wahnsinnig niedrigen Löhne. Also $2 in der Stunde, das 10 Stunden am Tag bei 50 Grad Hitze im 25. Stock. Also das höchste Haus dort ist 1 Kilometer hoch. Und da haben die dann oben für $2 gearbeitet. Ich will jetzt nicht zynisch werden und sagen, und wenn sie runterfallen, gibt es keine Rente an die Verwandten. Also.
Nein, ich habe jetzt nur gerade gedacht, $2, logisch, das ist wahnsinnig wenig und das tönt auch noch wahnsinnig wenig. Ich glaube, die Näherin in dem Gebäude in Bangladesch, wo zusammengestürzt ist, die haben, glaube ich, 20 Rappen oder 20 Cent auf die Stunde bekommen.
Ja, das ist ja der Witz. Deshalb gehen ja die Leute in diese Staaten, weil sie da 10-mal so viel verdienen. Das ist nämlich genau der Punkt. Man verdient 10-mal so viel und dann heißt es, ja, die sind ja alle ganz zufrieden und die sind ja auch glücklich und die machen ja nichts gegen ihre Situation. Ist ja klar, wenn sie $2, das heißt, wenn sie 20 am Tag verdienen, arbeiten sie natürlich lieber auf dem Hochbau, als wenn sie jetzt in irgend so einem wackeligen Bau in Bangladesch $2 am Tag verdienen. Also die verdienen ja 10-mal so viel genau und mehr. Also ich möchte nicht wissen, ob da wirklich nun jeder näher 20 Rappen hat. Also ich habe da auch schon andere Sachen gehört, dass die dann irgendwie nur so 30 $1 im Monat haben und da auch 10 Stunden, 5 und 6, also 6 Tage und mehr arbeiten.
Für so Geschichten gibt es eigentlich heute in den Rundfunkanstalten noch Platz. Können Sie so Geschichten noch erzählen?
Das ist ja auch ein Zeitproblem. Also ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich am Anfang für so einen Bericht, so einen Hintergrundbericht, 4, 4,5 oder 5 Minuten hatte. Und heute habe ich knapp 2. Also, und das ist auch, das muss man auch sagen, als Kritik an den verantwortlichen Redakteuren. Also mir ist 2-mal etwas passiert, was mich richtig geschockt hat. Da gab es eine Quartalbilanz von der UBS und ich wartete in Teheran und dann heißt es immer, ja, wenn das so ein Thema ist, dann geht das ganz schnell. Also dann muss ich so 1,5 Minuten, 1,40, 1,50 für also ein Gespräch. Also das ist ja ganz kurz. Und dann, Sie sind das Thema oder du bist das Thema Nummer 2. Ja, und es war 1937, 1938, dann kam ich dran. Also 8 Minuten UBS. Da habe ich gedacht, okay, ja, das ist ja auch wichtig, da gab es Stress mit den USA und hin und her. 3 Wochen später, Credit Suisse, Tilgner zappelt wieder vor der Kamera in Teheran, wieder 8 Minuten. Da habe ich gedacht, ja, was soll das denn jetzt? Offensichtlich haben die so eine Art abonniertes Recht auf Dauersendung in den Nachrichten. Und da wird es dann, schwierig. Aber die Zeit reicht nicht mehr aus. Man kann in 2 Minuten komplexe Zusammenhänge nicht erklären. Das geht einfach nicht mehr.
Wenn man auf ein anderes Thema kommt, ein weiterer Brennpunkt jetzt im Nahen Osten ist ja Syrien. Haben Sie eigentlich auch schon aus Syrien berichtet?
Nein. Also ich habe auch keine Lust, ich war oft in Syrien früher und kenne auch diese verschiedenen Leute dort, aber ich habe keine Lust, dorthin zu gehen, weil in Syrien hat man ja irgendwie so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also auf der einen Seite haben sie ein Regime, was nun, also man das Irreste ist ja jetzt, Obama hatte ja immer gesagt, wenn dort Giftgas eingesetzt wird, dann greifen wir militärisch ein. Jetzt ist offensichtlich Giftgas eingesetzt worden und er sagt, da wir nicht wissen, ob es die Opposition oder die Regierung ist, können wir nicht eingreifen.
Aber jetzt also hat er angekündigt, er will die Rebellen mit Waffen beliefern.
Ja, das macht er, weil die Saudis weniger bezahlen. Die Saudis und die Kataris liefern weniger. Jetzt hat Assad, kriegt die Oberhand und jetzt stärkt man die Gegner von Assad. Das ist ein zynisches Spiel. Also der erste Krieg zwischen Iran und Irak, da gab es eine Untersuchungskommission des US-Senats, die hat herausgefunden, dass man immer die Seite, die in die Unterlage kam im Krieg, unterstützt hat. Also wenn die Iraker schwächer wurden, haben sie Mirage-Flugzeuge aus Frankreich gekriegt. Ein amerikanischer Sicherheitsberater, der Herr McFarlane, ist nach Teheran gefahren und hat dort persönlich Raketen abgegeben, obwohl Iran stand unter Sanktionen und alles Mögliche, aber bestimmte panzerbrechende Waffen brauchten die Iraner, um endlich mal einen Erfolg im Golfkrieg, also im Krieg gegen Saddam Hussein zu haben. Das war so 1984 oder 85. Und da ist McFarlane hingekommen und hat dann diese Waffen dort persönlich abgeliefert. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Da gibt es einen Untersuchungsausschuss, der hat genau gesagt, man kann nachweisen, dieser Krieg 8 Jahre, 1,5 Millionen Moslems haben sich hingemetzelt. Und die Welt hat zugeguckt. In der ersten Reihe waren die Ausrüstungsgegenstände der Ostländer, also IFA-Fahrzeug aus der DDR, MZ-Fahrzeug aus der DDR, Katyusha, das sind so kleine Raketenwerfer aus Russland. Und in der zweiten Reihe die japanischen und die von den Hightech-Ländern des Westens, also Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, USA. Das waren sozusagen die Waffen der zweiten Reihe. Und in der ersten Reihe haben die dauernd die Seite gewechselt. Da haben die nur die Hoheitszeichen umgespritzt damals, weil die beide mit gleichen Waffensystemen da aufeinander geschossen haben. Und da hat man wirklich darauf geachtet, dass keiner schwächer und keiner stärker wird. Und wenn Sie die Zeitungen zurückverfolgen würden, so ist klar, dass Assad, sagen wir mal so seit 6, 8 Wochen, auf einmal hat er Geländegewinne, wird die Opposition zurückgedrängt. Und auf einmal fängt der Westen an und unterstützt die Gegner von Assad. Und vorher hat man immer gesagt, man darf sie nicht unterstützen, weil man kennt sie nicht, sie sind so undurchsichtig. Also da sind Al-Qaida-Leute dabei. Ja, weil es diese merkwürdigen Gruppen sind, haben die Saudis ihre Geldzahlungen reduziert. Und auch die Kataris kriegen mittlerweile Angst. Die wollen nicht Leute unterstützen, die dann später gegen sie selbst auftreten. Also das muss man ja sagen. Also Bin Laden ist ja auch ein Produkt des CIAs. Also diese gesamte Al-Qaida-Organisation, das sind die arabischen Legionen im Kampf gegen die Rote Armee in den 80er Jahren, als die Sowjettruppen Afghanistan besetzt hatten. Da gab es die Freiwilligen, die sind von den Amerikanern finanziert und unterstützt worden. Und Bin Laden war damals ihr Chef. Also das ist einfach so. Und jetzt sagen die Saudis, die kennen das ja nun, Bin Laden ist ja nun Saudi, die wissen, was sie da, sozusagen die Natter an ihren Brüsten, die sie mit Milliarden, also Saudi-Arabien bezahlt Milliarden von Dollars an die Opposition. Und jetzt stellen sie fest, oh, das sind ja gar keine königstreuen Sunniten, sondern das sind Radikale, die wollen auch die Könige beseitigen. Und hoppla, wir sind ja ein Königshaus und uns gehört Saudi-Arabien. Jetzt wollen wir uns da keine Konkurrenten schaffen. So, die Geldströme, ich verkürze das jetzt ein bisschen, aber die Geldströme gehen zurück und siehe da, dann sagt der Westen so, jetzt müssen wir mal wieder unterstützen. Und wenn die zu stark werden, dann kommt Russland und unterstützt Assad wieder und dann kommen die Iraner und unterstützen Assad wieder. Also das ist ein ganz merkwürdiges Spiel, was da läuft und mit Demokratiebildung und sozusagen der Bildung einer Zivilgesellschaft hat das ja nun überhaupt nichts zu tun.
Was haben Sie das Gefühl, was könnte jetzt mit dem Assad passieren?
Oder ja, der wird irgendwann an einem Baum in Damaskus hängen. Da habe ich gar keine Zweifel. Also genau wie Gaddafi, der ist ja auch ermordet worden. Also irgendwann werden diese Leute umgebracht. Dann kommen fünf Milizionäre und stürmen den Palast oder der läuft weg oder was auch immer. Und dann wird er gefunden und dann bringen die Leute den um. Da habe ich, also das würde, alles andere würde mich total wundern.
Okay, exilisch verbaut?
Nein, er darf ja nicht ins Exil gehen. Ich habe das mit vielen Kollegen, also ich war zwar nicht dort, aber ich habe ja mit vielen Leuten darüber gesprochen, die sich da sehr gut auskennen. Und es gibt ja eine Gruppe von Herrschenden in Damaskus. Wenn Assad jetzt ins Exil ginge mit seiner Frau, dann wäre er weg. Aber diese 8.998 oder 9.998 müssten zurückbleiben. Assad und seine Gruppe, also und seine Familie wird aufgenommen. Aber die in Damaskus Herrschenden haben damit noch kein Asyl. Also Assad, der hat es ja auch schon Überlegungen gegeben, Venezuela, Iran, selbst Saudi-Arabien und so nach dem Motto, man nimmt ihn und dann ist Schluss. Nein, das wollen die Leute um ihn herum nicht. Die würden nicht zulassen, dass Assad rausgeht. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie da Geheimdienstchef sind, dann wissen Sie ja, was Ihnen bevorsteht und das wollen Sie abwenden. Und dann sagt man ja, wir lassen doch den Diktator nicht weg, damit wir dann hier an die Wand gestellt werden. Also wenn, dann bitteschön soll der in der ersten Reihe stehen.
Und wie viel Zeit gab es ihm noch, bis er in der ersten Reihe steht und am Baum
hängt? Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, also ich habe mich da schon verschätzt und ein paar falsche Aussagen gemacht. Also ich würde jetzt hier ungern noch eine da hinzufügen. Aber weil es so unberechenbar ist, erst hatte ich gedacht, nach den Wahlen im Iran, die sind am 14. Juni, zieht Iran die Unterstützung ein Stück zurück. Jetzt redet man schon davon, dass Assad bei den Präsidentschaftswahlen in Syrien im kommenden Jahr wieder kandidiert. Und also ich glaube, dass Assad auch die Chance hat, dass er in so einem kleinen Teil in Damaskus so eine Art von, so einen begrenzten Bezirk hat, den er kontrollieren kann. Also der Irak zerfällt, Syrien zerfällt in so einzelne Inseln, wo unterschiedliche Gruppen die Macht ausüben. In Kurdistan sind es die Kurden, dann gibt es ein paar Christendörfer. Wenn da auch Bischöfe entführt werden, weiß man immer nicht, wer es ist. Dann können es die Oppositionellen sein, das kann die Regierung sein. Bei den beiden Bischöfen, die jetzt fehlen, sind es gerade mal wieder Oppositionelle, also die Assad-Gegner, die dann die Bischöfe entführen. Das wird auch wenig verbreitet, weil die Kirche das so nun auch nicht möchte. Weil dann heißt es ja, wenn die Gegner von Assad die Bischöfe entführen, heißt das ja, die Bischöfe stehen auf der Seite von Assad. Das möchte man nicht, aber man möchte auch nicht, dass die oppositionellen Bischöfe entführen, dann sind das keine netten Menschen. Also das, und in dieses Dilemma möchte ich auch nicht reinkommen. Verstehen Sie, da müssen Sie berichten, da, ich kenne ja Kollegen, die dann dorthin gegangen sind und auf einmal sind sie dort mit so einer Gruppe von Bewaffneten unterwegs und die sind unheimlich nett, kümmern sich um einen, retten vielleicht einem sogar ein, zweimal das Leben oder verhindern, dass man gefangen genommen wird. Ja, so funktioniert das. Und dann hat man ja ein gutes Verhältnis zu denen. Und dann können sie nicht zurückfahren nach Zürich und einen Bericht schneiden und sagen, das sind aber ganz schlimme Figuren. Das funktioniert psychisch im Kopf nicht. Also muss man sich im Vorfeld eigentlich davor bewahren, in solch eine Falle zu gehen. Und da muss man als Journalist auch aufpassen, weil ich glaube, und das kann man dort sehen, sie können nur mit einer Seite sein. oder sie gehen dann nach Damaskus und reden mit der Regierung und den Leuten und die legen ihnen ein Dokument nach dem anderen auf den Tisch, was die Opposition alles gemacht hat, wer die finanziert, was die wollen, wer da drin ist, der Herr so und so von der Al-Qaida hier, der so und so von der Al-Qaida da. Ja, dann kann man letztlich nur noch Sympathie für Assad entwickeln. Dann kommt man hierher und dann sieht man auf einmal so Aufnahmen, wie er dann irgendwelche Dörfer bombardieren lässt und wo die Frauen und Kinder umkommen. Also mit so einem Kram möchte ich weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite was zu tun haben, weil sie, ich glaube eben, das sind auf beiden Seiten extrem negative Kräfte. Also selbst die Amerikaner, die Saddam Hussein gestürzt haben, haben ja immerhin noch einen Diktator beseitigt. Sie haben dann hinterher Chaos angerichtet, aber das waren 2 Wochen, die der Krieg gedauert hat, und das war etwas Positives. Auch die Taliban zu vertreiben, das war ja nun nicht negativ. Nur, dass man dann gedacht hat, es wird gut, das war, glaube ich, der Fehler.
Jetzt haben Sie vorher Geheimdienst erwähnt. Ist das eigentlich etwas, mit dem Sie, lernt man da einfach damit zu leben, oder ist das nicht zum Teil wahnsinnig schwierig? Ich nehme an, die haben Ihnen einfach auch so Spitzel zur Seite gestellt, die Sie am Morgen im Zimmer abgeholt haben. Oder ist das nicht so schlimm gewesen in den Ländern, wo Sie waren?
Ja, also das ist ja so, also das Hauptproblem für Journalisten ist ja, dass man nicht selbst zum Spitzel wird. Das wird einem ja angeboten.
Also wie geht das?
Das ist ganz einfach. Also einmal ist mir das passiert, da durfte ich im Iran nicht mehr berichten. Das war 1982, da kam der deutsche Botschafter, hat mich zu einem sehr exklusiven Abendessen eingeladen und hat gesagt, ja, Sie können für uns Berichte schreiben. Und das bezahlen wir auch. Dann habe ich gesagt, nee, aber ich bin Journalist. Ja, aber dann können Sie hier bleiben und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie schreiben doch die Berichte. Nein, das sind nicht die politischen Berichte fürs Außenministerium. Also da wurde er schon so indirekter. Da war völlig klar, das war sozusagen für die BND-Lageeinschätzung. Das war 1982. Und dann habe ich gesagt, nein. Ja, und damit war der Fall dann auch vergessen.
Okay.
Und das zweite Mal, was ich noch viel aufregender fand, das ist ja auch in Europa durch die Presse gegangen, vor dem Beginn des Irakkrieges, da hat der deutsche Botschafter immer so eine Besprechung gemacht und hat alle deutschsprachigen Journalisten, unter anderem auch Oswald Eaton von der NZZ, der damals in Bagdad war, eingeladen. Und jeder hat so gedacht, was er sagte. Und da hatte dieser Botschafter 3 Bodyguards, die um ihn rum saßen. Dann hinterher fuhr er weg und hat gesagt, ja, wenn Sie dann doch hier bleiben wollen im Krieg, also ich möchte das ja nicht, aber dann können Sie sich an diese Leute wenden, die bleiben hier.
Und also die drei
Bodyguards, die als Bodyguards vorgestellt wurden, das waren aber BND-Agenten, die im Krieg für die Amerikaner gearbeitet haben. Das ist hinterher rausgekommen. Da hat es einen Angriff gegeben, ganz am Ende des Krieges, bei dem Saddam Hussein getötet werden sollte. Und das Ziel hatte man, das ist dann ja irgendwie, Amerika ist ja eine relativ offene Gesellschaft, da kommt dann sowas raus, das Ziel hatten BND-Agenten ausgeguckt. Und das waren diese 3 Leute. Und es sind auch einmal BND-Leute getötet worden, da sind sie durch Gebiete von Aufständischen gefahren. Das waren auch wieder solche Bodyguards. Und die fuhren dann anstatt die Autobahn nach Bagdad, sind die so durch Dörfer auf und ab gefahren. Und irgendwann fehlten sie. Also, ja, die waren tot. Und da hat man dann hinterher sich auch fragen müssen, ja, was wollen die überhaupt, wenn die von Amman nach Bagdad fahren und da gibt es eine Autobahn, warum fahren die nicht die Autobahn? Und diese Leute laden einen dann ja zum Bier ein und so. Also da entwickeln sie eine Nase dafür. Und das sind nicht seriöse Geheimdienstleute, die sagen, ich bin Mitarbeiter des BNDs, wir wollen uns mal treffen. Dann finde ich das ja interessant, wenn die was zu sagen haben, dann kann man ja wie auf dem Bazar handeln und sagen, ich weiß dies und was habt ihr denn so an interessanten Informationen? Aber das hat ja nichts mit Geheimdienstmitarbeit zu tun, sondern das ist ja eher so ein Gedankenaustausch. Aber die Leute wollen einen eigentlich auf die Payroll kriegen, also wollen einen einsetzen. Und das macht ja auch Sinn, weil ich als Journalist das Vertrauen gewinnen kann von Leuten, über die Nachrichtendienste gern etwas erfahren würden. Also ich bin ja mehr wert als irgend so jemand, der da in Bern ausgebildet wird oder so, sondern ich kann dann ja in Gebiete gehen, in denen normalerweise Touristen und auch Diplomaten nicht gehen können. Und wenn ich dann Berichte darüber schreibe, also das hören Sie auch, ich habe zum Beispiel im Krieg 1991, da gab es einen Kollegen, einen amerikanischen Kollegen, Der hat immer gesagt, das merkt man ja, wenn das Licht dann an ist, vor der Kamera hat er alles Mögliche erzählt. Und hinterher sagt er, ja, und sonst ist hier gar nichts getroffen worden. Und das, der machte jedes Mal, hat er noch so eine kleine Lageeinschätzung, nachdem das Licht aus war, also nachdem die Sendung zu Ende war, gegeben. Und da war für mich eigentlich klar, hoppla, da wird sozusagen hier so aus Bagdad nochmal was Richtung, oder auch, die haben ganz genau getroffen, sagte der denn in seinen Berichten. Das ist völlig egal, ob man ganz genau trifft oder ob man trifft. Wenn man sagt, ganz genau treffen, dann ist das schon wieder sozusagen eine Bestätigung für Militärs, dass sie wissen, sie haben verdammt gute Arbeit geleistet. Und das ist mir dann so aufgefallen, das merken sie. Es gibt die Einschätzung, dass die Hälfte der Auslandskorrespondenten für Dienste arbeiten.
Ja, das sind jetzt gerade viele Fragen. Okay.
Ja.
Aber, also, kennen Sie solche, von denen Sie wissen, dass Sie es machen?
Einige kenne ich ja.
Okay. Und Sie haben es nie gemacht?
Nein, ich habe es nie gemacht.
Und keine Repressalien erlebt?
Nein. Also, das ist auch eine Legende. Man wird nicht zensiert. Ich bin niemals zensiert worden. Ich bin beim ZDF gegangen, weil dann war irgendwas in Afghanistan und dann habe ich gesagt, ich würde da gerne hinfahren und dann haben die gesagt, ja, der Kollege XY ist schon auf dem Weg mit einer Bundeswehrmaschine und Sie gehen mal lieber nach Bagdad. Also das fand ich dann auch interessant, weil ich ja mit einem bestimmten Ziel nach Afghanistan gehen wollte, irgendetwas zu berichten und dann heißt es, ah, in Bagdad ist auch was los, gehen Sie mal nach Bagdad und wir haben schon einen Kollegen und der kam dann mit der Bundeswehr. Und ich bin auch mit der Bundeswehr in Afghanistan unterwegs gewesen und so, aber sie erleben dort Sachen, wenn sie nicht mitspielen, auch mit diesen Militärs, das ist wahnsinnig. Also der deutsche Außenminister, damals war das Steinmeier, das ist der jetzige Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag in Berlin. Der war auf, da waren deutsche Zivilisten, nee, da waren deutsche Soldaten bei einem Anschlag in Kunduz ums Leben gekommen. Und dann ist er sofort dahin gefahren, um sein Beileid auszudrücken, weil dann die Wahlchancen der Partei größer werden. Das muss man einfach mal so sagen. Und also ich glaube nicht mehr an diese Nächstenliebe der Politiker. Und diese Fahrt hat ihn nach Kunduz gebracht. Jetzt hat mich das ZDF nach Kunduz geschickt. Ich sollte über den Steinmeier-Besuch berichten. Und dann gehe ich dort zu dem Presseoffizier der Bundeswehr und sagt, was hat denn der Herr Steinmeier hier gemacht? Und dann sagt, guckt er mich an und sagt, ich kann das überhaupt nicht bestätigen, dass der Herr Steinmeier hier war. Und dann habe ich gesagt, ja Moment mal, aber der war doch hier, der ist doch mit dem Flugzeug, mit dem ich jetzt gekommen bin, ist er doch nach Kabul geflogen. Und die haben alle gesagt, er kam aus Kunduz. Dann hat er gesagt, ich kann Ihnen das nicht bestätigen. Dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Ja, das liegt daran, dass die Bild-Zeitung so schlecht über den Tod unserer Kameraden berichtet hat und dass ganz miese Fotos in der Bild-Zeitung veröffentlicht wurden. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann kannst du auch nichts machen. Dann sagt der nichts. Das konnte ich auch irgendwie ein bisschen nachempfinden. Dann gehe ich zu RTL. Die hatten da so eine Position, habe ich gesagt, war Steinmeier. Ja, ja, der war hier, das war aber nichts Tolles. Der hatte nur ein paar Sachen gesagt. Und dann frage ich, ja, wie ist das denn, weiß man das genau? Ja, der war mit zwei Kollegen der Bild-Zeitung hier und die haben praktisch ununterbrochen live über diesen Besuch berichtet. Da sagt mir der Presseoffizier der Bundeswehr, wegen der Bild-Berichterstattung sage ich Ihnen nichts und Steinmeier sitzt im Flugzeug und macht seine Rundreise mit zwei Bild-Korrespondenten, die dadurch abgeblockt werden von diesem Presseoffizier und die Bild-Zeitung hat eine Exklusivität, die einmalig ist. Und da wird's wirklich unverschämt. Und das erleben sie dauernd. Also diese Manipulation durch Soldaten, durch Politiker, durch Ministerien wird immer schlimmer. Also da kann ich ein Lied drüber singen. Vor 30 Jahren war es harmlos, heute ist es schwierig.
Sie haben
und das ist auch, sorry, das ist auch hier, das ist auch in Bern so. Das ist, da muss man aufpassen. Das ist so eine Seuche, die global sich durchsetzt.
Also das heißt, es gibt Schweizer Journalisten, wo für den Verursacher...
Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich meine nur, dass also die Ministerien... Nee, ich habe ja gesagt, diese Kontrolle und dass das funktioniert. Also man macht das Porträt von irgendjemandem und dann taucht da schon mal jemand aus Bern auf, der dann guckt, was man so tut. Und dann sagt man, ja, wer sind Sie denn? Ja, ich bin da aus der Presseabteilung aus Bern. Und dann sagt jemand in einem Interview etwas und dann sagt er, das müssen wir nochmal machen. Also da wird dann immerhin ein Botschafter gezwungen, noch ein zweites Statement zu machen. Und irgendjemand aus Bern schreibt ihm vor, obwohl er gar keine Ahnung, sorry, der hat gar keine Ahnung von dem, von der Situation vor Ort, aber er entscheidet. Und Botschafter sind dann auch ein bisschen unsicher. Und das hat die Frau Calmiere auch so ein bisschen eingeführt. Die saß in einem Fall zum Beispiel auf dem roten Stuhl in der Rundschau. Und dann habe ich diesen Bericht überspielt und der damaligen oder auch heutigen Botschafterin der Schweiz fiel ein Stein vom Herzen, weil sie wusste, wie ihre Chefin zwei Wochen zuvor die Iranlage dargestellt hat. Das hat sie sich mehrfach angeguckt und am nächsten Tag konnten wir das Interview machen, weil sie wusste, dass sie ihrer Chefin in keiner Weise widerspricht. Aber da waren zwei Wochen Entwicklung im Iran ins Land gegangen und Frau Calmiere kannte sich im Iran nicht aus. Sie ist ja nur einmal mit ihrem Kopftuch unterwegs gewesen. Also, nein, ich sage jetzt nicht, dass sie keine Ahnung über Iran hatte, aber über diese Geschichten kannte sich natürlich die Botschafterin besser aus. Aber sie wird ganz genau darauf achten, und das war früher nicht so. Sie wird ganz genau darauf achten, dass sie nichts sagt, was auch nur in irgendeiner Weise irgendetwas in einem Ministerium widersprechen könnte. Also, sorry, aber das Weiße Haus kommt ja mit, wenn da der Obama unterwegs ist oder Hillary Clinton, das ist ja schon seit Jahren so, die kommen dann mit einem ganzen Stab von Leuten an und da ist alles bis ins Kleinste organisiert, abgesprochen und sie wissen gar nicht warum. Und da sind sie nur als Journalist nur noch Kulisse.
Was haben Sie für einen Eindruck von der Calmiere, Ihrem Nachfolger, vom Didier Bürkhalter?
Also ich äußere mich eigentlich direkt nie zu Politik und...
Eigentlich?
Nein, aber ich weiß nicht, ich kann das schlecht sagen, weil also ich kenne ihn ja nicht. Ich weiß nur, dass Frau Calmiere sehr stark ihre Parteipolitik in den Bundesrat getragen hat. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade, weil das Konsensprinzip darunter gelitten hat. Und jetzt finde ich, ist das, also ich glaube, dass die ganze Genfer Konvention neu bearbeitet gehört, dass das internationale, also dass das Menschenrecht neu formuliert werden müsste aufgrund dieser ganzen neuen politischen Entwicklungen. Und dass da hat die Schweiz eigentlich eine Aufgabe. Und wenn er das dann macht, dann tut er wirklich etwas, was auch international positiv wäre. Ich sehe das aber noch nicht so. Also das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, da erwarte ich etwas. Und wenn er das nicht getan hat, nachdem er dann da aufhört in diesem Amt, dann fände ich das schade. Aber sonst kann ich nichts dazu sagen, weil man muss das... Also ich habe, was die Vorgängerin anging, sie mehrfach gesehen, interviewt, mit vielen Leuten über sie gesprochen. Und von da aus ist das was anderes als jetzt. Das kenne ich noch nicht so, was er jetzt wirklich machen will. Also das wird man sehen. Also der Botschaftswechsel im Iran wird jetzt im Sommer laufen. Und Calmiere hat auch am Anfang eine Wahnsinnsinitiative gemacht, eine Nahostfriedensinitiative Palästinenser und Israelis. Da hat sie die Gutwilligen von beiden Seiten zusammengeholt und hat gesagt, ihr werdet es regeln. Was ja von Anfang an klar war, dass es nicht geht. Nee, das hat nur Steuergeld gekostet. Und das ist jetzt keine, also Sie dürfen das nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik an einer politischen Position, sondern das geht nur darum, dass Politiker, wenn sie im Amt sind, auch durch ihren Stab immer weiter dazu getrieben werden, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun sollten. Die sind Spitze eines Apparates und der Apparat entscheidet. Und wenn dort ein 20-jähriger Absolvent der Universität Fribourg, wenn der dort hinkommt, dann kann der eben sagen, was ein Botschafter zu erklären hat, was ich völlig, also für mich ist das abartig irgendwie, aber so wird das sein und das wird immer stärker so kommen. Also wenn Sie sich anschauen, wie das funktioniert, also in Deutschland können Sie ja sich halb totlachen, weil der Steinmeier jetzt, nicht der Steinmeier, der
Steinbrück.
Der Steinbrück da eine Geschichte nach der anderen so macht und dann wird ihm ein Wahlkampfslogan festgesetzt und dann sagt er, ja, den haben die da so ausgeguckt und so und also da sind ja so Sachen passiert, die sind irgendwie, das ist schon Slapstick. Und dann, wenn da Politiker gefragt werden, direkt danach, dann sagen die ja auch, dass sie das zum Teil gar nicht bewerten können, weil das ihre Stäbe gemacht haben. Und die Stäbe sind ja eigentlich heute, das sind diese das sind die Bürokratien in Ministerien, die immer mehr Macht haben und gar nicht mehr die Außenagierenden. Also ich kann ein Lied als Journalist davon singen, als Korrespondent werde ich ja nicht gefragt, was ich denn vorschlagen würde als Thema, sondern in der Regel sehen die Redaktionen ein Thema groß oder klein oder halten das für wichtig. Drei Berichte zu Wahlen, das können wir nicht machen, das ist zu viel. Sage ich ja, aber ein Jahr wurde nicht über Iran berichtet. Ja, okay, dann können wir das doch mal machen, aber einen dann danach, nach der Wahl. Okay, gut, habe ich meine drei Berichte. Und dann kann ich versuchen, in so einem Dreisprung irgendwie was über Iran zu erklären, wie ich das so sehe. Aber früher hätten die gesagt, oh, klasse Idee, und wie machen wir das denn und wie ist das? Und heute wird, auch wenn da irgend so ein Konflikt kommt, ja, da ist das und das passiert. Sie werden von Volontären befragt. Was war das jetzt? Ich habe gemacht für das Radiostudio in Bern, habe ich vor ein paar Tagen um 11 etwas gemacht. Und ich dachte natürlich, das sei eine Voraufzeichnung, 11 Uhr, ich dachte, das sei fürs Rendezvous, aber das war live, das wusste ich gar nicht. Und dann fing der Redakteur an, Sie haben doch sicher gehört von dem und dem. Ich habe gesagt, nein, ich habe gestern im Flugzeug, ach, das war Montag, ich habe gestern im Flugzeug gesessen und bin aus Teheran gekommen und ich weiß das nicht. Dann sagt er, ja, aber, ich sage, ja, sorry, ich weiß es nicht, wovon Sie reden. Und dann kam nochmal das dritte Mal. Also der wollte mir immer auf den Zahn fühlen, ob ich das dann wusste. Und da habe ich gesagt, sorry, wenn Sie mich ausfragen wollen, dann ist das nicht der Richter, da habe ich keine Zeit jetzt, dann müssen wir das irgendwann andermal machen. Und dann sagt er, ja, um 11 ist dann die Sendung. Und dann habe ich gesagt, ja bitte, ach, jetzt weiß ich, es ging um die Auseinandersetzung im Irak und da hat die irakische Regierung Al Jazeera verboten, diesen Sender. Der darf aus Irak nicht mehr berichten. Also die hat die Berichterstattung für Al Jazeera-Mitarbeiter aus dem Irak verboten. Danke, also das ist genauer. Und dieses Verbot, das war der Aufhänger, um über Irak zu berichten. Weil Redakteure sind ganz aufgeregt, ups, da ist jemand verboten worden, Pressefreiheit funktioniert nicht. Dass da 200 Leute bei Schießereien ums Leben gekommen sind, das spielte irgendwie gar keine Rolle. Und da habe ich gesagt, ja, man muss doch erstmal erklären, vor welchem Hintergrund das passiert. Und dieses Verbot ist völlig egal, weil die Leute sitzen zwischen diesen Aufständischen und berichten mit ihren Satellitentelefonen und mit ihren Kameraausrüstungen. Und die Berichterstattung wird überhaupt nicht beeinträchtigt werden davon. Das ist heute so. Wenn Sie auf einer Seite sind, Sie können machen und tun, was Sie wollen. Die andere Seite kann Ihnen nichts mehr anhaben, es sei denn, die schießt mit Raketen. Und das war sozusagen völlig klar, was da passierte. Aber der Kollege in Bern wollte das gar nicht einsehen. Jetzt kommt die Sendung. Ich wusste nicht, dass das live war. Habe ich gesagt, ach, geben Sie mir noch 3 Minuten, kann ich mich besser vorbereiten. Ich will noch ein Telefonat machen. Ja, dann stellen wir um. Da habe ich schon gedacht, ups, umstellen, dass Sie so schnell das machen. Und dann habe ich in der Sendung gemerkt irgendwie, das klang sehr nach live. Und die Frau, die Moderatorin, liest die Fragen, die ihr dieser Mann, der zuerst mit mir telefoniert hatte, aufgeschrieben hatte, nur über Al Jazeera. Und ich habe permanent versucht, da was über Irak zu erzählen. Also das sind die Sachen, wo Sie merken, die Redaktionen schneiden sich ihr Programm zurecht und machen das. Es werden ja auch immer mehr Beiträge von Redaktionen gemacht. Also Vreni Frauenfelder, das ist die Leiterin der Afghanistan-Hilfe Schaffhausen, das ist nicht weit von hier. Die habe ich zweimal Berichte über sie gemacht. Da hat sie relativ viel Geld gekriegt dadurch danach, das war auch ganz gut, hat ein Krankenhaus gebaut, das sind tolle Projekte in Afghanistan. Ja, dann haben die so einen Kollegen mit einer Kamera hingeschickt und der sollte einen Film über Vreni Frauenfelder machen. Da habe ich dann angerufen und habe gesagt, ja, das könnte ich ja auch machen. War natürlich nicht. Ich habe vorhin von der Dokumentation gesprochen, 2004, über das IKRK, da war ein Stückchen drin über die Arbeit des IKRKs in Kabul und Afghanistan. Ja, jetzt wird dann für 30 Minuten gemacht, wird wieder ein Kollege hingeschickt, die fragen mich nicht mal mehr. Das erfahre ich durch einen Kameramann ganz zufällig. Und das finde ich auch bedenklich. Also ich habe vor 2 Jahren bei den Filmfestspielen in Locarno darüber gesprochen mit den Programmverantwortlichen und habe gesagt, ja, das könnte man mal machen, so eine Serie über das IKRK. Und ich wollte gern, dass man dann sagt, dass die IKRK-Leute erklären, warum man neue Konventionen braucht zum Beispiel. Ja, und jetzt wird hinter einem Delegierten oder hinter einer Delegierten läuft dann eine Kollegin oder ein Kollege hinterher und zeigt, welche spektakuläre Arbeit die macht. Die darf wiederum nicht sagen, also da wird ja nicht so eine Delegierte oder ein Delegierter, der jemandem so eine Prothese anpasst, der wird doch nicht sagen, wir brauchen eine neue Genfer Konvention. Also das müssen Sie irgendwie anders ins Gespräch bringen in so einer Dokumentation. Damit ist die Dokumentation entschärft. Sorry, dass ich das jetzt hier so offen anspreche, weil das ist das Einzige, was mir im Grunde noch am Herzen liegt. Mhm.
Aber in der Schweiz scheint er immer noch besser zu sein als in Deutschland, oder? Und ZDF haben sie dann
das
ja mal den Rücken
gekehrt. Ja, die Schweiz hinkt einige Jahre hinterher.
Also wir sind nicht einmal fortschrittlich, sondern angeht. Rückschritt.
Oder? Nein, was die Medien angeht, traue ich mir diese Aussage zu.
Also quasi, früher war alles besser und darum in der Schweiz, weil wir hinten drin sind, ist es auch noch besser.
Ja. Ja, sicher. Ja, Sie sehen ja jetzt, also ich weiß, ich bin einmal mit einem NZZ-Kollegen unterwegs gewesen, meine Frau war Journalistin und hat gesagt, ja, wir in der Zeitung können gar nicht mehr so richtig und so. Da sagt er, wir bei der NZZ können noch. Ja, und jetzt? Also die NZZ hat auch kein großes Korrespondentennetz mehr. Es wird gespart, das war vor 8 Jahren, es wird gespart, gespart, gespart. Also die Kollegen sitzen in ihren Büros und haben gute Internetsysteme und kriegen die Agenturen dann zugespielt und klampfen sich ihre Artikel zusammen.
Sie haben
die
vorher
trifft
schon
nicht mehr in Billighotels irgendwo.
Sie haben vorher schon den Kollegen von der NZZ angesprochen, den Oswald Itten, der dabei war bei dem Treffen mit dem Botschafter
und
darüber. Oder wieso haben Sie den Herrn Itten erwähnt? Ist denn der dann irgendwie auf der Lim gekrochen oder wie?
Nein, Oswald Itten ist ein wirklich interessanter Kollege, weil der sucht sich immer seine Sachen aus, über die er berichtet. Und hat von da aus so einen direkten Zugang. Also der hat Fotoserien gemacht über Indianer in Südamerika.
Papua ist schon viel gesehen.
Ja, der ist im Sudan, hüpft er dauernd bei den Aufständischen rum. Der irrsinnigste Artikel von ihm ist gewesen, dass er über die steigenden Börsenkurse in Bagdad berichtet hat, vor dem Ausbruch des Krieges in Bagdad. Und das ist natürlich völlig logisch. Also der Privatsektor hat gesagt, so endlich ist der Saddam Hussein weg, dann steigen die Kurse, obwohl es Krieg gibt. Normalerweise fallen die Kurse vor Kriegen. Also die Kurse stiegen und Oswald Itten fotografiert. Da hat er auch die Galerie dieser Börsenkunden da fotografiert. Und da hat dann eine Frau die NZZ in die Hand gekriegt und hat gesagt, hoppla, das ist doch mein Vater da oben, den sie noch nie gesehen hatte. Und da hat Oswald dann ein Buch drüber geschrieben. Und dann ging es darum, diesen Mann, den man vom Bild her hatte, aber von dem man gar nicht wusste, wo er war, zu finden. Und das waren dann seine nächsten Reisen, die er dann immer in den Irak gefahren hat, von da aus berichtet. Aber im Grunde wollte er natürlich nur den Vater dieser Frau finden, über die er das Buch dann da geschrieben hat. Das Buch ist im NZZ-Verlag erschienen. Aber das sind so, ich würde sagen, das sind noch interessante Figuren, der ist ja auch pensioniert jetzt, also der hat das immer so gemacht und von dem wusste ich auch, also dass der dann seine Reisen, die relativ aufwendig sind, dadurch finanziert, dass er mit Hilfsorganisationen dann unterwegs ist und so. Also dieser klassische Journalismus, wie man sich das vorstellt, dass man da hinfährt und die Redaktion da also die ganzen Spesen übernimmt, das ist schon nicht mehr so. Also die Redaktionen sparen also radikal und das wird die Schweiz auch treffen. Das SF ist schon immer, das Schweizer Fernsehen ist schon immer sparsam gewesen, weil die eben nicht diese Beiträge haben, wie zum Beispiel die ARD und das ZDF. Aber die Zeitungen haben ja sehr gut bezahlt und haben auch tolle Arbeitsmöglichkeiten für die festen Kollegen geboten früher. Und das geht zurück. Also die Zeitungen werden in der Schweiz, also sie schrumpfen ja nicht nur. Das heißt nicht, dass die Verlagshäuser keine Profite machen. Das ist wieder was ganz anderes. Also Profite kann man machen, indem man Leute entlässt, auch Redakteure, indem man Reisen streicht. Und dann sagt man, wir sind immer noch besser als 20 Minuten, was ja dann auch stimmt bei der NZZ. aber so muss man das ja irgendwie sehen. Das sind so die Logiken im Journalismus und deshalb auch die Aussage, das kommt hier. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Gut, jetzt in Anbetracht der Zeit möchte ich gerne dem Publikum die Möglichkeit noch geben, zum Fragen stellen. Ich kann mir doch vorstellen, dass die eine oder andere rum ist. Haben wir eigentlich ein Mikrofon, Lukas? Ja. Wunderbar. Also, wer macht den Anfang?
Sie haben gesagt, etwas bekannt eingekehrt, was man dort ändern sollte. Aber Sie haben nicht angesprochen, was man dort ändern sollte, was Sie meinen, was wir müssen revidieren.
Also ich glaube, dass die Form der Kriege heute, wenn Sie sich anschauen, was seit dem Zweiten Weltkrieg passiert, das sind sehr viel sogenannte asymmetrische Kriege, das heißt Kriege zwischen Aufständischen und Regierungen oder Aufständischen, die von anderen Regierungen unterstützt werden, gegen Staaten. Also auf der einen Seite sind konventionelle Armeen und auf der anderen Seite sind Aufständische. Und die gesamte Grundidee des IKRKs über Dutzende von Jahren war ja der zwischenstaatliche Krieg. Das hängt auch mit den Kriegen in Europa zusammen, so ist das Ganze ja auch entstanden. Und dieses Werk, also was ist jetzt zum Beispiel, in Guantanamo wird das ja ganz offensichtlich, also da sind jetzt gerade wieder 90 Leute im Hungerstreik und Obama sagt, wir werden verhindern, dass sie sterben, das heißt, die werden jetzt durch Infusionen am Leben gehalten. Und er sagt, ich möchte Guantanamo schließen, Ja, das sagte, hat er vor 6 Jahren auch schon gesagt, aber irgendwie hat er die erste Amtszeit nicht genutzt, das zu schaffen. Und das erfordert alles neue Regeln. Also Guantanamo, das ist so ein luftleerer und auch regelfreier Raum. Kein Mensch weiß, was ist denn da jetzt? Begehen die Amerikaner, verletzen die das Kriegsrecht, verletzen die die Genfer Konvention oder nicht? Der Drohnenkrieg ist auch so ein, 3000 Leute sind in Pakistan getötet worden und offiziell führt Amerika dort keinen Krieg. Also 3000 Tote, das reicht ja schon mal irgendwie. Und dann sagen sie immer noch, das sind keine Zivilisten, die getroffen werden, was ja nicht stimmt. Also die Zahl 3000 und wenn sie sagen, keine Zivilisten wurden betroffen, heißt ja, dass man durch solche Angriffe immer mehr Aufständische schafft. Also entweder haben die Amerikaner recht, dann ist die Kriegsführung falsch, oder sie haben nicht recht, dann ist sie unrecht, also dann ist die Kriegsführung so und so auch falsch. Also sozusagen, wie rum sie sich das Ganze angucken, es funktioniert nicht. Aber da braucht man Regelwerke. Ja, was ist denn, darf jetzt ein Land einfach irgendwo hinfliegen und da mit Raketen Leute erschießen? In Amerika ist eine wahnsinnige Debatte entstanden, weil man den 16-jährigen Sohn eines amerikanischen Predigers in Jemen getötet hat, von dem man gar nicht mal wusste, ob er radikal war, ob der da nicht nur seines Vaters wegen hingegangen ist. Darüber zerbrechen sich jetzt die Amerikaner die Köpfe. Aber wenn dann 30 Leute an irgendeinem Stamm, die da Kalaschnikows von einem Wagen auf den anderen laden, umgebracht werden, dann ist das in Ordnung. Und das ist natürlich völkerrechtlich nicht in Ordnung. Das sind die Fälle, die ich meine. Und die Genfer Konvention, da geht es darum, wenn jemand als mit Uniform und Waffe in der Hand irgendwo festgenommen wird, dann hat er bestimmte Rechte, dann muss er nah am Kriegsschauplatz interniert werden. Da gibt es ganz genaue Vorstellungen. Das gibt es bei diesem asymmetrischen Krieg nicht mehr. Ist jetzt ein Bauer, der abends kämpft, ist das jetzt ein Bauer oder ist das jetzt ein Krieger oder ist das nur ein Aufständischer? Welche Rechte hat ein Aufständischer? Darüber müssen Völkerrechtler mal nachdenken. Und ich finde es auch gut, wenn die Schweiz Steuergelder dafür einsetzen würde. Das waren die Sachen, die ich meinte. Und Sie können gucken, es trifft überall zu, in Syrien auch wieder. Also diese Aufständischen, das sind ja Kämpfer, die müssen ja irgendwelche Rechte, also die müssen ja Rechte haben. Ich bin gegen diese Leute, ich bin auch gegen Assad, aber Assad ist auch ein Kriegsverbrecher. Warum wird er eigentlich noch nicht angeklagt? Also die Flugzeuge bombardieren dort Dörfer, das ist nachweisbar. Und also da ist... Ich habe immer das Gefühl, je mehr die Großmächte involviert sind oder große Mächte, Russland, China, Sowjetunion und USA, je mehr die involviert sind, desto weniger redet man drüber. Die UN ist dann vorsichtig, das IKRK wird auch vorsichtig. Also da muss man was tun. Das war sozusagen meine Idee.
Mhm. Vielen Dank. Weitere Frage?
Ich habe Sie schon seit vielen Jahren im Fernsehen gesehen und ich habe mich immer gewundert, wo sind Sie daheim? Wo fühlen Sie sich daheim?
Ja, also ich bin so richtig zu Hause nirgendwo. Ich habe in Hamburg eine Wohnung, aber da bin ich am wenigsten. Ich habe in Teheran eine Wohnung, da darf ich seit dem 1. Januar nicht mehr so richtig sein, weil mir meine Aufenthaltsgenehmigung entzogen hat. Meine Frau hat eine Wohnung in Kanobio, also südlich von Brisago. Da bin ich am liebsten, aber da bin ich auch nicht so oft, wie ich sein möchte. In Hotels bin ich ziemlich oft. Also das ändert sich aber hoffentlich, weil ich am 30. April habe ich meinen Rentenbescheid bekommen. Damit ändert sich hoffentlich einiges. Also da dieser Rentenbescheid in Deutschland kam, ist die Zahl, die darauf war, reicht nicht richtig, dass ich davon leben kann. Also so ein bisschen muss ich noch arbeiten. Ja, Sie werden sich wundern. Das wird hier noch kommen. Also ich hatte mit doppelt so viel gerechnet, ehrlich gesagt. Und meine Frau hatte mich schon immer gewarnt und hat gesagt, mach dir da mal keine Hoffnungen.
Oh, das heißt, wie lange müssen Sie oder dürfen Sie jetzt noch?
Nein, ich muss so ein bisschen nebenher und ich habe ja auch was gespart. Also das ist ja der Vorteil, wenn Sie im Orient immer rumhüpfen, können Sie da wenig Geld rausgeben. Da gibt es keinen Alkohol, Freundin dürfen Sie sich da nicht leisten, dann verstoßen Sie da gegen irgendwelchen Kodex. Ich konnte praktisch in meinem Leben immer ganz wenig Geld ausgeben. Ich habe zwar gegessen, wie Sie sehen, aber, aber ich habe nicht... Das summiert sich dann letztlich doch irgendwie. Aber es ist nicht so, das ist etwas, was ich auch gemerkt habe. Ich dachte immer, ich werde im Alter niemals irgendwelche finanziellen, ich habe keine finanziellen Probleme. Nur, ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Und da, ich glaube, also diese Rentenzahlung in Deutschland, das ist, und ich glaube schon, dass das hier auch nochmal so sein wird. Ich habe noch nicht AHV dazu gekriegt. Das stand da nicht drin. Ich kriege noch eine AHV-Rente dazu. Aber auch da gehe ich auch davon aus, dass das relativ mäßig ist. Und zwar, weil das von Berlin ausgezahlt wird. Nicht aus Basel, sondern aus Berlin. Das ist so. Das muss ich auch in Berlin beantragen. Und dann statt das zu zahlen, haben sie mir jetzt so Formulare geschickt. Da muss ich dann eintragen, wer wie was gezahlt hat, was ich natürlich wieder nicht weiß. Weil ich dann nie Buch geführt habe. Und das ist wieder der Vorwand, dass das dann, ich kriege das dann irgendwann, aber das ist so ein bürokratischer Vorgang auch wieder. Wenn sie das nicht sofort alles, diese Zahlen und diese Sachen drin haben, dann wird das erstmal nicht gezahlt. Sie glauben ja auch nicht, dass ich schon eine Rente, also ich hätte schon lange Rente kriegen müssen. Die kriege ich natürlich nicht, dann kriege ich mal den Bescheid und dann irgendwann kommt das Geld. Und irgendein Banker hat wieder ausgerechnet, dass wenn man das mit allen Pensionären so macht, dann sind das wieder 3 Millionen für die Staatskasse, ja.
Ganz da vorne ist eine Frage gewesen.
Was sind die grundlegendsten Unterschiede zwischen der sunnitischen und der schiitischen Religionen, wo ja beide islamitische Religionen sind?
Also, Sie fragen nach dem Unterschied, ich sage das hier nochmal ins Mikrofon laut, zwischen den Schiiten und den Sunniten. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil der Unterschied ist gar nicht so groß, wie man denken kann. Also ich glaube, es hilft einem, wenn man sagt, wie zwischen Protestanten und Katholiken. Nun führt das auch nicht weiter, weil die ja auch Krieg in Europa geführt haben, in der Schweiz, soweit ich weiß, auch. Also von da aus ist das, wundert es nicht, wenn da jetzt immer Kriege stattfinden. Aber ich glaube, die werden auch ausgenutzt. Also das saudische Königshaus ist sozusagen das Herrschaftshaus der Sunniten und nutzt diese sunnitische Glaubensrichtung auch, um gegen die Schiiten, die von Iran eigentlich angeführt werden, zu kämpfen. Aber letztlich geht es nicht, das ist, deshalb habe ich auch heute Abend nicht über Religion gesprochen, nicht um Religion. Ich glaube, die Religion hat nur solch eine wahnsinnige Bedeutung im Orient jetzt, weil die linke Bewegung und die nationalistische Bewegung gescheitert ist. Also es gab im Iran zum Beispiel die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg und die sind gescheitert. Die Nationalisten, Assads Vater, also von der Hafez al-Assad, Nasser, Saddam Hussein, das waren ja alles Nationalisten. Die haben gesagt, wir müssen gegen West und gegen Ost aufstehen, wir müssen stärker werden, wir müssen unsere Länder entwickeln und siehe da, die Entwicklung hat es nicht gegeben. Das heißt, die Leute sagen, die Linken und die Nationalisten können keine für uns vernünftige Politik machen. Ja, und jetzt kommen die Geistlichen und sagen, Islam ist die Antwort. Das ist ja wirklich auch ein Slogan. Der Islam ist die Antwort, islamische Politik. Und deshalb bekommen auch jetzt die oppositionellen Kräfte solch eine wahnsinnig starke islamische Unterstützung. Und weil das ja die Volksfrömmigkeit dort ist, hat der Islam solch einen Riesenzulauf. Nur irgendwann wird sich herausstellen, dass man auch mit dem Islam die Probleme, also ist jedenfalls meine Meinung, dass man mit dem Islam die Probleme nicht lösen kann. Und dann ist man wieder so weit wie vor 50 Jahren mit den Linken und vor 30 oder 25 Jahren mit den Nationalisten. Und das zeichnet sich jetzt schon ab. Also die Iraner haben zum Beispiel so viele Exil-Fernsehprogramme. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Da ist so auch so, ich weiß nicht, Iran sucht den Superstar oder so. Da hat man dann gesungen und da hat jetzt eine Frau mit einem Kopftuch gewonnen. Ja, da wird man sagen, hoppla, was ist denn da los? Jetzt ist es aber nur so, dass nach der schiitischen Grundauffassung Frauen nicht singen dürfen. Also das Kopftuch war gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass sie gesungen hat. Das zeigt eben, eine Frau, die sich nicht an die konventionelle Auslegung ihrer Religion hält, trägt Kopftuch als Zeichen, dass sie gläubig ist. Aber sie will eigentlich mit diesem, im Iran, die Leute wollen auch mit dem, mit der Islamischen Republik, mit der Staatsführung, die also von vielen als völlig verknöchert und die lehnen die Leute, die Mehrheit der Iraner lehnt die religiöse Staatsführung ab. Im Iran. Aber das heißt nicht, dass sie den Islam ablehnen, sondern das ist die klassische Volksfrömmigkeit. Große Oppositionelle werden zu Grabe getragen, wenn sie sterben, und wer steht dann am Grab? Ein Mullah. Ich dachte immer, ja, bei denen steht dann keiner. Natürlich steht da ein Mullah. Ich habe mal auf einer Beerdigung da waren fast nur Generäle, da waren so zwei Fraktionen, die sich da so bekämpft haben praktisch. Die einen waren für das Regime und die anderen waren dagegen. Und da gab es einen Geistlichen, der hat eine Predigt gehalten, da in diesem Trauerhaus, die mir übersetzt wurde. Und da habe ich gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Gegen Verlogenheit, gegen Korruption, gegen dies, gegen das. So eine Brandrede gegen die aktuelle Regierung in Teheran. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal. Und da sagen die, ja, das ist doch klar, sonst wäre er nicht populär. Das ist ein populärer Geistlicher, wie das früher auch so war. Die Geistlichen sind gegen die Herrschenden. So, und jetzt haben die Herrschenden einen Turban. Sie haben vielleicht gehört, Ahmadinejad hat enorme Probleme heute in Teheran. Richtig große Probleme. Also das, was der Blick da noch vor einem Jahr geschrieben hat, der Irre von Teheran, als ob er da alle Strippen zieht, das stimmte nie. Der Ahmadinejad ist eine, was seine Machtposition angeht, eine Figur der westlichen Presse, die es in dieser Form nie gegeben hat. Jeder Staatspräsident im Iran ist an seine Grenzen gestoßen. Khatami, Rafsanjani, Ahmadinejad. Das sind immerhin jeweils 8 Jahre gewesen. Das sind schon 24 Jahre iranischer Staatspräsidenten. Die sind alle, von Khatami hieß es, er ist der erste Oppositionelle im Iran, der Staatspräsident. Jetzt bei Ahmadinejad kann man es wieder sagen. Rafsanjani saß mit einem Fuß im Gefängnis. Seine Tochter war oder ist noch im Gefängnis. Sein Sohn war neulich im Gefängnis. Also das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Deshalb darf man die Religion nicht überschätzen. Sie spielt eine Riesenrolle. Aber ich glaube, es ist das Zeitalter der Religion im Orient, weil alle anderen Weltanschauungen versagt haben. Jetzt ist das die Zeit der Religion. Und die Radikalen, das sind so die Ewiggestrigen, würde ich sagen, die Al-Qaida. Das sind die Leute, die gegen die Verwestlichung auftreten. Aber das wird es auch nicht durch Krieg beseitigt, man die, sondern die Geschichte wird andere Entwicklungen bringen und dann wird auch diese Art von radikalem Islam überwunden sein. Davon bin ich überzeugt. Das werde ich nicht mehr erleben, das werden die meisten von Ihnen nicht mehr erleben, aber dann ist es zu Ende mit diesem radikalen Islam.
Gut, vielleicht noch eine letzte Frage. Wem brennt eine unter den Nägeln?
Der Begriff Islamisten, Islamismus ist politisch und hat mit Religion nichts zu tun. Denn Muslime ärgern sich über den Ausdruck und weisen dann den zurück. Aber wir reden ja ständig von Islamisten.
Das ist richtig.
Und das sind kriegerische Elemente.
Richtig, aber okay. Das ist so, also das muss man eben einfach sehen, die Christen haben auch ihre radikalen Flügel. Kardinal Spellman hat in Vietnam die Waffen der Amerikaner gesegnet. Das war ein Kardinal. Und genauso gibt es natürlich in den muslimischen Kreisen die entsprechenden wirklich Radikalen. Und die haben ja noch nicht mal die Unterstützung der Geistlichkeit. Das ist das Interessante. Also Bin Laden, den man auch Emir genannt hat und der sich so Weisungsbefugnis zugesprochen hat, der ist ja kein richtiger Geistlicher gewesen. Der hat sich nur so stilisiert. Aber es ist insofern richtig, dass also Moslems können aufgebracht sein, wenn man von Islamisten spricht, aber irgendwie hat man sich darauf geeinigt, dass man die jetzt so nennt. Und das ist keine, also ich glaube auch hier in Europa werden die meisten Muslime wissen, dass sie damit nicht gemeint sind. Das ist so, wie man diese Rechte, also Kuckucksklan hatte ja auch was mit Kirche zu tun. Und es ist typisch, dass in Europa wieder so ein Begriff gefunden wird, wo das Wort Islam vorkommt. Man hätte ja auch einen Begriff finden können, der eine bestimmte Radikalität von islamischen Kräften meint und wo das Wort Islam nicht vorkommt. Und das ärgert die Moslems, dass sie damit getroffen sind. Und da haben sie auch recht. Ja, genau, das ist, also ich würde sagen, das wäre genauso, als wenn man so ein Christenwort Ultrachristen oder sowas sagt und meint damit irgendwelche Rechtsradikalen, die da mit dem Kreuz irgendwelche Moslems umbringen wollen. Oder also nicht mit dem Kreuz, sondern im Namen des Kreuzes.
Ja. Vielen Dank. Eben, Sie haben gesagt, der Rentenbescheid ist in ein Haus geflattert. Was wollen Sie eigentlich machen nach der Pensionierung? Ich habe mal irgendwo gelesen, Reisejournalist. Ist das ernst gemeint?
Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Also Reisejournalist.
Ich habe das irgendwo gelesen.
Ja gut, aber Reisejournalist, ich meine, dass ich dann irgendwo hinfahre und was mache, das kann ich mir vorstellen, aber nicht im Sinne von Leuten, die dann Reiseleiter werden. Das werde ich bestimmt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch ohne Zeitdruck, ich war zum Beispiel jetzt 8 Tage in Teheran und habe nur Aufnahmen für kleine Nachrichtenstücke im Juni vorbereitet. Dass ich mir also dann Zeit nehme, zum Beispiel eine Dokumentation zu machen über das Scheitern westlicher Entwicklungshilfe, die wirklich überlegt, durchdacht und mit viel Arbeit ist. Und dann fahre ich dahin und dann werde ich auch dahin fahren, wenn das Klima am günstigsten ist und nicht, wenn ich drunter leide. Also es gibt ja schöne Jahreszeiten im Orient, also so ein bisschen Urlaub und Arbeit zusammenzulegen oder so. Wenn Sie das unter Reisejournalismus verstehen, dann fände ich das schon ganz gut. Und wenn es dann noch Leute gibt, die bereit sind, da ein bisschen was finanziell beizutragen, fände ich das noch besser. Aber in diesem Sinne könnte ich mir das vorstellen. Aber eines ist klar, ich werde nicht mehr hinrennen, immer wenn was passiert oder wenn Leute anrufen. Das ist natürlich etwas, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 31, der hat das mal, ich weiß nicht, da war er 13 oder so, da haben die gesagt, ja, dein Vater hat ein gutes Leben, der muss eigentlich nicht so viel machen, der sitzt da immer rum. Und da hat er gesagt, ja, so lange, bis das Telefon klingelt. Und das war genau der Punkt. Wenn dann irgendwas ist, dann sind sie von 0 auf 100. Und diesen Zustand, den möchte ich abschaffen. Also ich möchte mich entscheiden, was ich tue und möchte das planen und bin insofern auch ganz zufrieden mit der Geschichte, dass ich glaube, dass diese Katastrophen im Orient, die vom Westen, das Interessante ist ja, der Westen interessiert sich ja nur an den Katastrophen, die er selbst anrichtet, zu Beginn. Nicht die Nachgeschichte, die wird vergessen, sondern wenn man dann die Kriege anfängt, dann sind alle da. Da sind Tausende von Kollegen da, dann sind die Satellitenschüsseln da und. Aber das wird es nicht mehr geben, hoffentlich. Und das finde ich auch ganz gut, weil das bringt einem alles durcheinander. Sie müssen sich vorstellen, Sie wollen irgendwas machen und dann würde jetzt, ich gehe davon aus, dass es keinen Irankrieg gibt. Aber welche Katastrophe, wenn jetzt auf einmal ein Irankrieg ausbreche? Also wenn die Israelis heute Nacht angreifen, wäre ich morgen in Teheran. Und die Idee finde ich überhaupt nicht witzig. Also ich weder den Krieg noch, dass ich dahin fahren muss. Beides finde ich nicht gut.
Ja gut, vielen herzlichen Dank. Bevor es einen Schlussapplaus gibt, möchte ich noch schnell Ihre Aufmerksamkeit nutzen und auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist, wir vom Stadttag werden jetzt dann 15, also beziehungsweise nicht wir, sondern die Veranstaltung selber. Und wir möchten natürlich unsere Qualität laufend verbessern. Zu dem Zweck machen wir eine Umfrage bei unseren Gästen, also bei Ihnen. Sie finden zum Teil Fragebögen auf dem Tisch. Man findet den Fragebogen auch online auf www.stadttag.ch. Also wenn Sie mögen, machen Sie doch dort mit und teilen Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen mit. Das Zweite ist der nächste Tag. Das ist eben der Jubiläumstag zu 15 Jahren von dieser Veranstaltung. Der findet am 16. Mai statt mit Mona Fetsch und Patrick Rohr. Dann habe ich ein kleines Präsent für unseren Gast. Von der Confiserie Vollenweider.
Okay, vielen Dank.
Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Und Ihnen auch wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut heim. Danke.